gesunder Mensch ohne Geld ist halb krank. Johann Wolfgang von Goethe.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus. Von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diktatur des Monetariats. Mein Name ist Ulrich Seibert. Die heutige und die kommenden 2 bis 3 Sendungen fallen etwas aus dem Rahmen. Normalerweise gehe ich mehr oder weniger streng nach dem gleichnamigen Buch vor und dementsprechend würde heute der Startschuss für den Themenkomplex Umverteilung von unten nach oben, eines der drastischsten Merkmale des Neoliberalismus, fallen. Doch aus aktuellem Anlass, die Bundestagswahl steht bevor, möchte ich einige Sondersendungen einschieben. Seit Jahren mahnt die Wissenschaft, dass wir dringend aktiv werden müssen, wenn die nachfolgenden Generationen in einigen Jahrzehnten noch eine Lebensgrundlage haben sollen. Spätestens seit dem Jahr 2006, in dem Al Gore, Bill Clintons Vizepräsident, mit dem Film »Eine unbequeme Wahrheit« die drastische Problematik ins weltweite Bewusstsein der Menschen gerückt hat, hätte die Politik den Ernst der Lage erkennen und eine wirkungsvolle Trendwende in unserer Lebensweise einleiten müssen. Doch umsteuern bedeutet, um populäre Maßnahmen umsetzen zu müssen. Es bedeutet, zumindest erst einmal, Einschränkung. Keine überflüssigen Flüge mehr, keine dicken SUVs, dezentrale erneuerbare Energien. Das bedeutet auch, keine Profite mehr aus Flugreisen für eine Automobilindustrie, die sich auf Boliden spezialisiert hat, für Energiekonzerne und andere Wirtschaftsunternehmen, die auf immer mehr Konsum setzen und setzen müssen, um zu überleben. Kapitalismus und daher auch Neoliberalismus bauen, wie wir in einer der vorigen Sendungen gezeigt haben, auf einem System des quasi unendlichen Wachstums auf und drastische Einschnitte in diese konsumorientierte Lebensweise, vor allem der Industrienationen, würde dieses Wachstum ganz schnell zusammenbrechen lassen. Deshalb ist bis heute nicht viel passiert. Gut, wir haben Elektroautos auf den Weg gebracht, doch sowohl deren CO2-Bilanz als auch deren Recycelbarkeit zeigen, dass auch die noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein können. Aber noch immer basiert der weltweite Energieverbrauch auf fossilen Brennstoffen. Der Amazonas-Regenwald, die sogenannte Lunge des Planeten, wurde weiter zerstört. Und sogar Deutschlands ohnehin schwache Klimaziele wurden 2020 nur aufgrund von Covid-19 erreicht. Politisch stehen Demokratien weltweit unter Beschuss. Immer mehr Autokraten höhlen die Grundrechte aus, selbst innerhalb der EU. Die jetzige Bundestagswahl in Deutschland könnte zu einer Art Schicksalswahl werden. Denn eines steht bereits jetzt fest. Ein weltweites Weiter-so wird die menschliche Zivilisation innerhalb weniger Jahrzehnte in den Abgrund stürzen. Das ist die eindeutige Aussage der Wissenschaft, die zu ignorieren weite gesellschaftliche Kreise sich offenbar entschlossen zu haben scheinen. Andererseits bringt es gar nichts, einzelnen Menschen oder Parteien den schwarzen Peter zuzuschieben, denn der Schutz von Klima und Umwelt ist eine dringende Aufgabe, die alle angehen müssen, parteiübergreifend und nationenübergreifend. Über alle gesellschaftlichen Gruppen und Grenzen hinweg arbeitet die Menschheit entweder jetzt sofort auf Augenhöhe zusammen oder sie geht unter. Gleichwohl haben einige Parteien vielleicht etwas geeignetere Konzepte, wie diese Mammutaufgabe zu bewältigen sei, als andere. Deshalb ist es natürlich sinnvoll, jeweils der Partei, die das in ihren Augen geeignetste Konzept vorweisen kann, mit der federführenden Lösung dieses Megaproblems zu betrauen. Wir befragen in diesen Sondersendungen Vertreter der Parteien CSU, FDP, SPD, Bündnis 90, die Grünen und die Linke zu ihren Zielen und Vorhaben, speziell in Sachen Klimaschutz. Die Entscheidung darüber, welche Zielsetzungen und Vorgehensweise Ihnen, werte Hörerinnen und Hörer, als die bestmögliche erscheint, treffen Sie jeweils für sich selbst. der Position der AfD werde ich hier keine Bühne geben und das ist ganz allein meine private Entscheidung. Einer Partei zuhören zu müssen, die wissenschaftliche Erkenntnisse mit Vehemenz leugnet oder die Erkenntnisse mit Halbwahrheiten und erfundenen Fake News vermengt, um ihr egomanisches Weltbild zu rechtfertigen, eine Partei, deren führende Repräsentantin, die den Namen eines großen Vogels trägt, dazu rät, die Sonne zu verklagen, ist, sorry, eine Zumutung für jeden vernunftbegabten Menschen. Wer die Meinung der AfD hier vermisst, den verweise ich an die zahllosen Faktenchecks im Internet. Jetzt habe ich das Vergnügen, jemanden anzukündigen, den manche unter Ihnen vielleicht noch aus der Sendung Neoliberalismus und die Wissenschaft in Erinnerung haben. Es handelt sich um Professor Dr. Dr. Helge Peukert von der Universität Siegen, einen der wenigen verbliebenen Postwachstumsökonomen in der universitären Landschaft. Doch ist er nicht nur ein Wirtschaftswissenschaftler, er hat sich darüber hinaus in den letzten Jahren auch tief in das Thema Klimaforschung eingearbeitet. Ihm ging es zunächst wie den meisten, die vor lauter Bäumen erst einmal den Wald nicht erkennen konnten, denn die Problematik wird auch gern etwas vernebelt gehalten. Allein die Begrifflichkeiten sind teilweise schon recht irreführend. Wer etwa denkt, dass mit Netto-Null-Emissionen tatsächlich Null-Emissionen gemeint sind, muss sich schnell eines Besseren belehren lassen. Was bedeutet das, zum Beispiel dieses ominöse Wort Klimaneutralität in der Praxis? Helge Peukert hat sich nun seit Jahren der Mammutaufgabe gestellt, hinter den Schleier von Wissenschaft und Politik zu blicken, um zu erkennen, wo unsere Probleme liegen und welche Ansätze mittlerweile vorliegen, um diese Probleme vielleicht doch noch lösen zu können. Im Zuge dessen hat er vor wenigen Wochen ein Buch herausgebracht, das Klimaneutralität jetzt heißt und in dem es darum geht, den besagten Schleier für Nichtwissenschaftler zu lüften und Licht in die Problematik zu bringen. Das Buch umfasst etwas mehr als 500 Seiten und es ist durch seine Informationsdichte sicherlich keine entspannende Ablenkungslektüre. Es ist aber so geschrieben, dass auch Leute, die mit dem Thema bisher noch nicht vertraut sind, folgen können und hinterher einen sehr guten Überblick über die Spannbreite des Themas gewinnen können. Die darin behandelten Themen umfassen eine ökologische Bestandsaufnahme, es werden die Begrifflichkeiten erklärt, die Inhalte internationaler Abkommen wie des Kyoto-Protokolls oder des Pariser Abkommens werden verständlich gemacht, aber auch die ganzen damit verbundenen Probleme und Klimaschutzvermeidungsstrategien werden detailliert aufgezeichnet. Wussten Sie beispielsweise, dass Sie ganz normal weitermachen können, als würde es den Klimawandel gar nicht geben, mit Fleisch, Genuss, Autofahren, Flugreisen etc. etc. und sich trotzdem für ganz kleines Geld ein offizielles UN-Zertifikat besorgen können, das Ihnen bescheinigt, sich klimaneutral zu verhalten? Die Kapitel im Buch sind jeweils knapp und bündig zusammengefasst, sodass man auch sehr schnell zu einem Grobüberblick gelangen kann. Darüber hinaus wird ein Lesezeichen mitgeliefert, auf dem noch einmal 20 Thesen den Buchinhalt zusammenfassen. Hier ein paar der Thesen, die Professor Peukert in seinem Buch aufstellt. Die Weltgesellschaft befindet sich im Ökozid, These 1. These 3. Nur ein sofortiges und drastisches Schrumpfungsprogramm Netto Null heute band die Gefährdung der menschlichen Zivilisation und der Biosphäre. These 5. Klimapolitische Absichtserklärungen und weiterlaufende Weltwachstumsgesellschaft sind unvereinbar. These 7. Klammer auf, freiwillige, Klammer zu, Kompensationsprojekte sind vom Ansatz her problematisch und eignen sich vor allem zur Grünfärberei. These 13, die aktuelle EU-Politik widerspricht mit Freihandelsverträgen wie dem Mercosur-Abkommen und Binnenpolitiken wie der Agrarpolitik den Zielen des europäischen Green Deal. Ich freue mich also sehr, jemanden mit Fachkompetenz auf beiden Gebieten, der Ökonomie und der Ökologie, in den kommenden Sendungen an meiner Seite zu wissen. Ich begrüße jetzt per Videokonferenz Frau Dr. Anja Weisgerber aus dem Wahlkreis Schweinfurt, Mitglied des CSU-Parteivorstands, Bundestagsabgeordnete und Obfrau im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Darüber hinaus ist sie Beauftragte für Klimaschutz der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Stellvertreterin der CSU, also von Alexander Dobrindt, im Bundestag. Herzliches Willkommen bei Radio Lora.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Und damit übergebe ich gleich an Herrn Professor Dr. Helge Peukert, der dann Ihnen die Fragen zur Volkswirtschaft, Ökonomie, Ökologie, insbesondere Klimaschutz mit Ihrem Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 stellen wird.
Ja, hallo. Schönen guten Tag, Frau Weisgerber. Ich finde das prima, dass Sie sich dem Klimaschutz widmen. Und auch großartig, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit uns zu sprechen. Ich würde gerne zunächst einmal auf die bayerische Situation, von dort kommen Sie ja auch, eingehen. Und da hat ja der große Vorsitzende, ich meine den Herrn Söder, des Freistaates, der hat ja, glaube ich mal, gesagt, der Klimaschutz ist eigentlich wichtiger als wirtschaftliches Wachstum. Und ich bin ja ein Postwachstumsökonom und da habe ich gedacht, Mensch, super, tolle Angelegenheit. Jetzt habe ich heute die Süddeutsche Zeitung aufgeschlagen und durch Zufall finde ich da Folgendes. Also der Freistaat hat ja bis 2040, soll ja die Verwaltung und bis 2030 und insgesamt 2040 klimaneutral sein, ja. Und da stand jetzt heute in der Süddeutschen, weniger als 9 Jahre vor der angestrebten Klimaneutralität der Staatsverwaltung sind der Staatsregierung keine Daten über ihren Ausstoß von Kohlendioxid, CO2 bekannt. Und dann habe ich noch mal geschaut und habe gesehen, dass es ja die 10H-Regelung in Bayern gibt. Also wenn so eine Windkraftanlage jetzt so und so hoch ist, muss das 10-fache an Abstand da sein. Und dann sagen einige, kein Wunder, dass es praktisch so gut wie überhaupt keinen Antrag in diesem Jahr für eine Windkraftanlage gibt. Und dann will die Staatsregierung ja scheinbar das jetzt in den Wald verlegen, aber pro Windrad fallen dann 2500 Quadratmeter Wald. Und die Deutsche Umwelthilfe hat ja auch drei Klagen jetzt gegen Bayern eingereicht, ja. Und von dem Hallo-Trio des deutschen Verkehrsministers, der sich noch als eine teure Sache erweisen könnte, mal ganz abgesehen. Also wie reagieren Sie auf diesen widersprüchlichen Eindruck? Was sagen Sie da?
Wir wollen beides. Wir wollen Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum. Klimaschutz ist für mich eine Riesenchance für die Wirtschaft, weil wir auch Arbeitsplätze schaffen können, wenn wir uns an die Spitze der Bewegung setzen. Joe Biden zum Beispiel hat jetzt gesagt, dass die USA 2 Billionen US-Dollar in saubere Energie- und Klimatechnologien investiert wird. Da gilt es für uns, dass wir auch dabei sind und uns an die Spitze der Bewegung setzen. Wir wollen gemeinsam mit der Wirtschaft den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen. Wir brauchen die Industrie, wir brauchen den Mittelstand und das Handwerk. Wir setzen insbesondere auf Innovation und Technologie, auf Forschung und Entwicklung. Und es ist möglich, das Wirtschaftswachstum und den Ausstoß des klimaschädlichen CO2 zu entkoppeln und moderne Arbeitsplätze bei uns in Bayern zu schaffen und Wohlstand damit zu erhalten. Insofern widerspricht sich das nicht, sondern wir wollen die beiden Themen Wirtschaft und Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz miteinander versöhnen. Und dafür stehen wir auch als Volkspartei, als CSU. Ich möchte an der Stelle auch noch meine Lanze brechen für die erneuerbaren Energien in Bayern. Es ist so, dass wir in Bayern einen Anteil der erneuerbaren Energien insgesamt von über 50% haben. Und in Baden-Württemberg zum Beispiel, wo wir ein grün geführtes Bundesland haben, liegen wir nur bei gut 30%. Wir sind in Bayern stark bei der Photovoltaik, wir sind stark bei der Biomasse. Und bei der Windkraft muss man an der Stelle auch mal sagen, dass in einem Land mit vielen Bergen und Tälern die Windhöfigkeit nicht so optimal ist wie oben im hohen Norden, zum Beispiel auch für die Offshore-Anlagen. Und ich möchte auch mal eine Lanze brechen für das Thema, dass man durchaus auch von der 10H-Regelung, die als Grundsatz besteht, um die Akzeptanz der Bürger auch zu erhalten, nach unten abweichen kann. Wir haben jetzt im Bundestag eine Beteiligungsmöglichkeit der Kommunen, also eine finanzielle Beteiligungsmöglichkeit beschlossen. Und wir haben überall in ganz Deutschland einen Rückgang der Windkraft gehabt. Und das liegt in meinen Augen eben auch an der fehlenden Akzeptanz der Bevölkerung. Diesen gordischen Knoten wollen wir jetzt durchschlagen, auch durch diese Regelung, die wir ebenso für die Freiflächenanlagen auch beschlossen haben. Und wir haben jetzt auch eine Südquote auf den Weg gebracht, denn bislang war die Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen im Süden nicht so gegeben. Jetzt ist es so, dass bei Ausschreibungen der Zuschlag eher auch nach Süden, nach Bayern und Baden-Württemberg gegeben werden kann und sich die Rahmenbedingungen für die Windkraftanlagen jetzt auch im Süden Deutschlands verbessern. Insofern glaube ich, dass der Wettbewerbsnachteil, den wir bislang hatten, dadurch aufgehoben wird. Und es ist richtig, wir brauchen in ganz Deutschland einen enormen Zuwachs an erneuerbaren Energien, aber wir brauchen auch die Akzeptanz der Bevölkerung. Und genauso wie bei der Freiflächenanlage brauche ich einen Bebauungsplan, wenn ich ein Windrad baue. Da ist eben jetzt Gleichheit auch hergestellt durch die 10H-Regelung. Aber es kann eben auch nach unten abgewichen werden, wenn Genossenschaftsprojekte da sind, wenn die Bürger dahinter stehen.
Was mich natürlich als Postwachstumsökonom irritiert, auch an dem Wahlprogramm der CDU-CSU, ist, dass sie so voll auf Technologie setzen und dass da ein bisschen christliche Bescheidenheit, dass wir mal weniger konsumieren und uns mehr um unser Seelenheil kümmern, dass das nicht drin ist. Lassen Sie mich mal die E-Mobilität ansprechen. Das ist da ja auch drin und das ist ja so einer Ihrer riesigen Hoffnungsträger auch. Nicht zuletzt, um die Automobilindustrie in Bayern da nicht flöten gehen zu sehen. Wissen Sie eigentlich, wie viel von der Herstellung bis zur Verschrottung nach den Angaben der Automobilkonzerne so ein Auto, ob E-Mobil oder auch nicht, bei dem heutigen Strommix verbraucht?
Also zur Wahrheit gehört, dass wir schon viel weiter sind, als Sie gerade gesagt haben, im Bereich der Elektromobilität. Wir haben bezüglich des CO2-Fußabdrucks einiges verbessert. Zum einen ist das Recycling von den Batterien möglich. Und es ist ganz, ganz wichtig, wie auch der Strom produziert wird. Also ganz entscheidend für den CO2-Fußabdruck ist, dass der Strom für das Elektroauto mit erneuerbaren Energien produziert wird. Darauf kommt es an und genau. Wie gesagt, es werden dann auch die seltenen Erden, die in den Batterien verwendet werden, die jetzt auch aufgrund der Aussagen der Automobilhersteller nicht mehr in südafrikanischen Ländern vor allen Dingen gewonnen werden, sondern eher in zum Beispiel in Marokko oder in Australien, wo die Arbeitsbedingungen auch besser sind, aber dass diese seltenen Erden dann eben auch wiederverwendet werden können. Das heißt, dass die schon in Europa sind, wiederverwendet werden können für die nächsten Batterien. Und wir setzen nicht nur auf Elektromobilität, sondern auch auf andere Arten von alternativen Antrieben, auch auf die synthetischen Kraftstoffe und auf Wasserstoff, anders als andere Parteien, vor allen Dingen im Schwerlastverkehr.
Ja, ich sage Ihnen mal, wie viel das sind. Nach Angaben von Audi und Mercedes liegt das bei e-mobilen Autos, selbst günstig gerechnet, zwischen 35 und 50 Tonnen pro Auto. Wenn wir das jetzt als Gerechtigkeitsstandard auf die Welt übertragen, ist das unmöglich. Ja? Und wenn Sie jetzt Lithium in Australien abbauen, dann geht es den Arbeitnehmern vielleicht ein bisschen besser, aber für die Umwelt ist auch nicht gut. Das heißt also, Sie schließen aus, dass wir in Deutschland radikal den Pkw-Verkehr reduzieren durch Gemeinschaftstaxis und.
Nee, ich schließe überhaupt nichts aus. Ich meine, wenn ich die Möglichkeit hätte, das mal im Paket darzustellen, weil Sie hatten ja vorhin schon die Verkehrspolitik von Scheuer angegriffen, dann würde ich Ihnen sagen, dass wir ein Gesamtpaket auf den Weg gebracht haben. Wir brauchen natürlich den weiteren Ausbau des ÖPNV. Wir investieren so viel in den ÖPNV wie seit vielen Jahren nicht mehr. Wir stärken die Schiene. Wir stärken auch die Digitalisierung im Verkehrsbereich, die modernen Technologien, dass man auch eben auf zum Beispiel Taxi beziehungsweise Carsharing zurückgreifen kann und gleichzeitig eben auch den ÖPNV nutzt, dass man auch in der Großstadt nicht unbedingt ein PKW selbst haben muss. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass im ländlichen Raum wir auf die individuelle Mobilität angewiesen sind. Und die wollen wir eben klimafreundlicher gestalten durch Elektromobilität und eben auch durch synthetische Kraftstoffe, insbesondere, wie gesagt, auch den Wasserstoff im Bereich der Busse, der LKWs und so weiter. Also das ist ein Gesamtpaket. Und nochmal zum CO2-Ausstoß. Das Entscheidende ist bezüglich des CO2-Ausstoßes ist beim Elektroauto, wie ich den Strom gewinne. Und wenn man so macht, wie wir zum Beispiel zu Hause bei uns, wenn man den Strom mit der Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach gewinnt und die
Yeah. gerne flame. Will I do my thing? Bring it down to flame. Will I do my thing? Bring it down to flame.
Welkom bij de tweede aflevering van Wapens en Veiligheid, de podcast. Vandaag ben ik de gast bij Bram Franke thuis in Brussel. Bram is onderzoeker en campaigner bij Vredesactie. Dit is een Belgische vredesbeweging die pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen hiermee. Bram doet veel onderzoek naar de militarisering van de EU en schreef het rapport Beveiligde Winst. De conclusie van het rapport is: waar Europa decennia geleden begon als vredesproject, is het defensiebeleid nu gekaapt door lobbyisten van de wapenindustrie. Van de militarisering van de EU wordt niemand veiliger. Enkel de wapenindustrie profiteert.
Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there.
Er komt een enorme order aan voor 4 nieuwe Nederlandse onderzeeboten.
The heads of government are the salespeople in chief of their country's large arms contractors.
ISIS is onze vijand. Daarmee zijn wij in oorlog.
Their shareholders are making money off the unusually large number of conflicts around the world.
In deze podcast analyseren we het gebruik van het woord veiligheid. Want of we het nu hebben over klimaat, migratie, conflict of terrorisme, deze zaken worden vaak simpelweg neergezet als veiligheidsissues. Ongeacht de dieperliggende oorzaken die sociaal, economisch of politiek kunnen zijn. Complexe zaken worden op deze manier teruggebracht tot problemen die simpelweg met wapens kunnen worden opgelost. Elke maand bespreken we een ander onderwerp binnen het thema veiligheid. Vandaag gaan we het hebben over Europa en veiligheid. Welkom in de podcast, Bram.
Dank u.
In een van je stukken, vond ik wel grappig, haalde je een quote van Albert Einstein aan. Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen en dan verschillende uitkomsten verwachten. Waarom gebruik je deze quote om het Europees defensiebeleid te typeren?
Het is een soort van mantra dat die voortdurend opnieuw en opnieuw wordt herhaald door militairen, door intellectuelen, door academici, dat wij meer moeten uitgeven aan defensie. En dat wordt bijna altijd verantwoord door: kijk naar Libië, kijk naar Afghanistan, kijk naar Irak. Kijk hoe onveilig en instabiel het daar is. We moeten meer uitgeven aan defensie. We moeten onze verantwoordelijkheid.
Er is zoveel onveiligheid in de wereld. We moeten meer.
Ja. Terwijl veel van die crisissen zijn veroorzaakt of door wapenhandel of door militaire interventies. Dus er is gewoon een heel ironische situatie waarbij de instabiliteit in Libië mee is veroorzaakt door een NAVO-interventie. Het is dan breekt instabiliteit uit, heel die maatschappij wordt eigenlijk verscheurd door conflict. En een paar jaar later zegt diezelfde NAVO: ah, we hebben meer geld nodig, ja, want het is instabiel in Libië. Mm-hmm. Dus laten we gewoon hetzelfde opnieuw doen en verwachten dat het deze keer wel gaat werken.
Dat het wel gaat leiden tot veiligheid, ja, of stabiliteit. Ja. Ik was laatst bij een toespraak van Tom Middendorp, een voormalig commandant der strijdkrachten. En hij zei eigenlijk datzelfde: van die defensiebudgetten en subsidies voor wapenindustrie moeten worden verhoogd. Want steeds toenemende veiligheidsdreigingen in Europa. En de dreigingen waren volgens hem de 3 R'en. Russia, radicals en refugees. Hoe komt het nou dat steeds militairen of vertegenwoordigers van de veiligheidsindustrie, dat zij de antwoorden mogen formuleren op wat zij noemen die veiligheidsvraagstukken?
Ja, ik kan ook alleen maar vaststellen dat het narratief dat om elk maatschappelijk probleem, om daar een veiligheidsprobleem van te maken, enorm succesvol is gebleken de afgelopen jaren. Ja. Dus als het nu gaat over vluchtelingen, of het nu gaat over radicalisering, of het gaat over klimaatopwarming, elk van die problemen worden geframed als een veiligheidsprobleem.
Ja.
En als het een veiligheidsprobleem is, dan zijn er militaire middelen, militaire middelen zijn om die te counteren.
Door het vaststellen van het vraagstuk eigenlijk, als veiligheidsprobleem kom je al snel uit bij militairen of veiligheidsexperts om ze dan om antwoord op te geven.
Ja, zeker. Vooral als je kijkt naar migratie, zit je een enorme ontmenselijking van mensen die vluchten. En die worden eigenlijk bijna uitgeroepen als een soort van militaire doelwit. Dus het gaat niet enkel over dat probleem als een soort algemeen probleem, maar dat gaat zelfs over de mensen die daarin betrokken zijn. Vluchtelingen zijn dan plotseling een probleem,
ja.
zijn een gevaar voor onze samenleving. Kijk naar bijvoorbeeld die nieuwe Europese commissaris, Protecting Our European Way of Life. En portfolio is dan migratie, dus eigenlijk wordt er eigenlijk een soort van vijandsbeeld gecreëerd over de vluchteling.
Migratie is vijandig tegenover onze manier van leven.
Ja, ja. En plotseling is het dan genoodzaakt zelfs om naar militaire middelen te gaan inschakelen. Dus ja.
Terwijl eigenlijk problemen veel complexere oorzaken hebben, of het nou gaat over migratie of over terrorisme. Het is niet simpelweg een veiligheidsvraagstuk, maar er liggen veel meer dingen aan ten grondslag.
Ja, ik kan enkel tot de vaststelling komen dat het blijkbaar niet meer in is of zo, om te wijzen op de grondoorzaken van problemen. Als je zegt, we moeten minder uitstoten, want klimaatopwarming is een probleem, dan wordt dat bijna weggelachen als zijnde naïef. Maar als diezelfde militaire industrie komt aandraven met, we moeten, het is een veiligheidsprobleem, laten we daar militaire middelen voor inschakelen, dan wordt dat plotseling beschouwd als de oplossing.
Ja. Ja. Het is natuurlijk misschien ook makkelijker om te verkopen, want je ziet een probleem en je hebt daar een directe actie. Terwijl als je voedingsbodem voor radicalisering of zo weg wil halen, dan heb je het over scholing, heb je het over ongelijkheid en heb je het over racisme, over uitsluiting. Dat zijn veel complexere mechanismen en misschien kan je als politicus ook makkelijker snel een veiligheidsoplossing en je komt goed over als politicus.
Het is ook zeer technocratisch, dus je kunt een soort van technocratische oplossing verkopen aan een maatschappelijk probleem dat inderdaad veel ingewikkelder is dan die politici waarschijnlijk kan. Waarschijnlijk kan die politicus zelfs dat probleem niet oplossen. Nee. Dus is het veel gemakkelijker om te zeggen, kijk, dit is de technocratische oplossing die wij gaan hanteren. En heel dikwijls gaat het dan over technologische oplossingen die worden aangereikt door de industrie.
Zie je deze veiligheidsframing, zie je die dan ook binnen EU-beleid? Dat elk probleem wordt aangevlogen vanuit een veiligheidsperspectief?
Vooral op Europees niveau, denk ik. Ja, de Europese Unie is daar heel vatbaar voor. Omdat zij eigenlijk een soort van, eigenlijk is de Europese Unie een economische unie. En politiek komt er zelden aan te pas. Heel veel oplossingen of heel veel maatregelen die de Europese Unie neemt, zijn eigenlijk gebaseerd op een technocratische leest. Ja. Dus heeft ook te maken met de voorgeschiedenis van de Europese Unie. Dat gestart als een economische unie, niet als een politieke unie. Dat heeft te maken, denk ik, ook met dat de Europese Unie als instituut minder democratisch is dan
er is minder publiek debat ook over verschillende opties.
Debat, dus ja. Er is amper een Europese pers die die naam waardig is. Ja. Dus er is veel minder controle. Dus eigenlijk zie ik voor nationale overheden vertonen die tendens ook, maar er bestaat ook dikwijls wel verzet vanuit.
En hoe komt het dan dat ze van die ambtenarenapparaten met minder publieke beïnvloeding dan tot zo'n veiligheidsoplossingen komen?
Ik denk ook dat de Europese Unie heel vatbaar is voor bepaalde lobbygroepen vanuit de economische wereld. Dus wat we zien bij van die veiligheids- of technocratische oplossingen, die komen bijna altijd vanuit de hoek van de industrie.
Ja, dus die worden ingestoken door de wapenindustrie. Mm-hmm. Die leveren dan de oplossing kant-en-klaar snel. Ja. En dat is dan makkelijker voor ambtenaren of politici om dat snel over te nemen. En wat voor effect zie je dat dit heeft op het EU-beleid? Hoe zie je, je hebt het ook die militarisering, op welke vlakken zie je dat?
Een van de belangrijkste stappen die de Europese Unie de afgelopen jaren heeft genomen is om rechtstreeks militair onderzoek te subsidiëren. Dus we zien eigenlijk vanaf de jaren 2000, begin jaren 2000, dat er in de industriële milieus wordt gepusht voor een militair onderzoeksprogramma. In eerste instantie stoot dat behoorlijk veel weerstand binnen de Europese Unie zelf, maar ook van lidstaten binnen het Europese parlement. Dus bijvoorbeeld onderzoeksprogramma's zoals Horizon 2020 hadden ook altijd expliciet de vermelding of de richtlijn dat militair onderzoek, puur militair onderzoek uitgesloten was. Je ziet daar ook, een Europees parlementslid heeft dat behoorlijk goed beschreven, vind ik, als een soort van salami-strategie. Mm-hmm. Dus waarbij schijfje voor schijfje die industrie bepaalde taboes afbreekt, om uiteindelijk tot
beleid te komen. Tot directe financiering te komen. Ja. Ja, want de EU is ooit gestart als vredesproject. Het hele idee na de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk nooit meer oorlog. En economische samenwerking, dat moet eigenlijk ervoor zorgen dat die industrieën vervlechten. En dat we nooit meer oorlog krijgen. Dat we die wapenindustrie beperken. Ja, en eigenlijk was het altijd inderdaad taboe om direct die militaire industrie te financieren. En jij zegt eigenlijk door die salami-strategie, door steeds die lijn een beetje op te schuiven, is het nu ineens wel mogelijk dat er direct een militaire industrie wordt gefinancierd.
Ja, ja. Dus je ziet daar ook eind jaren 90, jaren 2000, is er sprake over de oprichting van een Europese defensieagentschap. Dat wordt een beetje uitgetekend binnen een bepaalde werkgroep. En dus dat agentschap wordt opgericht en een paar jaar later zegt een van de lobbyisten van de industrie die in die werkgroep zat, van het wapenbedrijf Airbus, dat het Europese Defensieagentschap voor meer dan 90% gebaseerd is op voorstellen vanuit de industrie. En dat is de eerste stap. En dan zien we geleidelijk aan dat die industrie steeds meer invloed verwerft. Mm-hmm. Dus een paar jaar later wordt er een soort van group of personalities opgericht, een adviesgroep, door de Europese Commissie, waarbij ook opnieuw de wapenindustrie aanwezig is, die zich buigt over veiligheidsonderzoek.
Ja, dus er wordt een adviescommissie opgericht, die moet advies geven aan de Europese Commissie, eigenlijk de Europese regering. En die group of personalities, die commissie, die wordt grotendeels bevolkt door mensen van die veiligheidsindustrie.
Ja. Dus ja, als je gaat kijken naar die veiligheidsindustrie, dan ziet je eigenlijk dat er min of meer dezelfde bedrijven in zitten als de wapenindustrie. Dus die overlapt grotendeels. Een paar jaar later wordt er onderzoek gedaan naar veiligheid. Als je dan gaat kijken naar wie is in staat geweest om die subsidies te pakken te krijgen, dan zit je opnieuw diezelfde bedrijven als die in eerste instantie in die adviesgroepen zijn.
Ja, dus het is ook niet zo verwonderlijk als mensen van wapenveiligheidsindustrie advies gaan geven over beleid. Mm-hmm. Dan stellen ze natuurlijk eerst vast, nou, we hebben een veiligheidsprobleem. En wat is de oplossing? Nou, natuurlijk producten van zo'n industrie. Ja,
veiligheidstechnologie die wij natuurlijk hebben en kunnen leveren.
Ja. En subsidieer die vooral, want dan kunnen we ze nog beter en dan kunnen we nog beter die veiligheidsproblemen aanpakken. En ik las in jouw rapport ook dat naast die commissies die adviezen geven, dat er ook gewoon direct veel contact is tussen Europese commissarissen en vertegenwoordigers van de veiligheidsindustrie.
Ja, dus als je gaat kijken, sinds de commissie Juncker wordt er bijgehouden welke bedrijven of welke lobbyorganen contact hebben met commissarissen, kun je heel duidelijk zien dat bijvoorbeeld het ministerie, de DG Grow, dus het ministerie rond economie, zeer veel contact onderhoudt met de wapenindustrie. Ook het Europees Parlement heeft individuele parlementsleden worden ook voortdurend belobbyd. Dus
of de voormalig voorzitter, die Tajani, die was voorzitter van de lobbyorganisatie Sky and Space. En dat is dan de voorzitter van het Europees Parlement. Dus we hoeven niet heel ver te kijken om die link tussen politiek en wapenindustrie te vinden.
Mm-hmm. Of bijvoorbeeld een heel invloedrijke groep is de Kangaroo Group. Omdat die is zo genoemd omdat die over bepaalde hindernissen springt. Dus dat is een groep waarbij die wordt gesponsord door de industrie. En daar zitten heel veel Europees parlementsleden in van alle verschillende fracties. Die organiseren regelmatig lunches en diners. Waarbij er dan een lobbyist wordt uitgenodigd om zijn uiteenzetting
te doen. De oplossing te presenteren voor. En natuurlijk een beetje te netwerken met elkaar. Dus zo zie jij ook dat er ook invloed wordt uitgeoefend. Dus ja, die president Eisenhower, die quote zag ik ook een paar keer terugkomen in je stukken. Nou, hij was bepaald geen pacifist, hè. Hij was generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij waarschuwde in zijn toen hij president werd en aftrad, waarschuwde hij in zijn afscheidsspeech in 1961 al voor die gevaren van het militair-industrieel complex. Dus die invloed van die militaire industrie op politici. En hij gebruikte de volgende quote.
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense.
Ja, ik vind dat een heel straffe quote, net omdat dat van Eisenhower was generaal, was ook president geweest, was zeker geen pacifistische president. Dus ik kom echt, het is echt wel een straffe quote, vind ik. En dat is natuurlijk ook wel echt van, zeker de VS is wel het type voorbeeld van waar het militair-industrieel complex volledig ontspoord is.
Ja.
Maar mensen vergeten dikwijls dat dezelfde dynamieken ook hier in Europa in gang zijn. En dat dezelfde dingen ook hier gebeuren.
En misschien wel met name bij de EU. Want hij waarschuwt ook van, alleen als we ons van kennis verschaffen en ja, die lobbyisten en die industrie in de gaten houden, dan kunnen we hier weerstand aanbieden. Hmm. Misschien dat, net zoals jij zei, bij de EU, dat daar het minst weerstand wordt geboden. Of het minst onderzoek en de minste journalistiek en de minste...
Ja, inderdaad. Dus wat ik eerder zei, ja, dat er echt een... De Europese Unie is soms een beetje een zwarte doos. Er gaat van alles in en je ziet niet wat eruit komt.
Ja.
En er is ook... Het middenveld, het is heel moeilijk om Europees te organiseren. Je hebt veel middelen nodig, veel fondsen, om hier te koer als middenveld aanwezig te kunnen zijn, om bepaalde zaken op te volgen. Je moet er echt met je neus op zitten om te weten, oké, dit is er aan de gang.
Ja, want er zijn zoveel beleidsstukken, er gebeurt zoveel in een dag, bij wijze van spreken.
Zeer, zeer complex, omdat je politieke verantwoordelijkheid zit bij iedereen en bij niemand.
Ja.
De commissie is verantwoordelijkheid voor dit stukje, maar de lidstaten hebben dan weer de verantwoordelijkheid over bijoorbeeld wapenexport.
Het is niet duidelijk waar de macht ligt.
De macht ligt en de macht gebruikt dat feit ook graag om te verhullen waar de macht eigenlijk ligt.
Ja.
Dus als je zegt tegen de Europese Commissie, ja, maar jullie zijn hiermee bezig en dat is absoluut fout, dan zeggen zij... Maar het zijn de lidstaten die ons vragen om dit te doen.
Of het komt van het Europees Parlement. Het Europees Parlement zegt, ja, maar er wordt van tevoren al over onderhandeld. Ja. Dus
iedereen trekt gewoon een paraplu op om te zeggen, wij zijn zeker niet verantwoordelijk voor dit of dat. Dus had ik ooit een zeer interessant gesprek met iemand die werkt voor een kabinet in de Europese Commissie. En elke keer als het kritisch werd, als ik wees op een bepaald punt van het Europese Defensiefonds dat mogelijk wel problematisch was, zoals de export van wapens, zoals de inzet voor bepaalde technologieën aan de Europese grens om migranten tegen te houden, dan zei ze, ja maar, daar hebben wij niks mee te maken, want er zijn de lidstaten die daarover beslissen.
Ja.
Wij geven enkel het geld en wat er daarna uiteindelijk met die producten gebeurt, daar zijn wij absoluut niet verantwoordelijk voor.
Ja.
Dat maakt het natuurlijk wel heel gemakkelijk om uw handen af te trekken van eender welke verantwoordelijkheid.
Ja, en die verspreiding van macht en die stortvloed aan beleidsstukken en onderhandelingen, die maakt ook dat je gewoon een heel leger aan onderzoekers en mensen moet hebben om te kijken wat er nou, en juristen, en wat er nou gebeurt. En natuurlijk die grote wapenindustrieën, die hebben natuurlijk veel meer middelen om daar mensen op te zetten dan maatschappelijke organisaties als Vredesactie.
Ja, ik herinner mij Frank Sleper, die toen nog werkte voor Stop Wapenhandel, is eigenlijk een van de eerste onderzoekers geweest die eigenlijk heeft gekeken naar wat doet die militaire industrie nu op Europees vlak. Ik herinner mij een van zijn quotes, een rapport van hem, waarin hij zegt, het lijkt alsof de beleidsdomein volledig verlaten is, behalve door lobbyisten van de industrie en door bureaucraten van de Europese Unie.
Ja.
Dus er wordt totaal geen controle en eigenlijk is zijn rapport een van de eerste pogingen om te kijken, oké, hoe... Wat gebeurt er
nou precies? Ja.